Frau Almendinger, Sie leiten das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, das größte gesellschaftswissenschaftliche Forschungsinstitut in Deutschland, fast 40 Jahre alt, 69 gegründet. Als Sie dann als erste Frau hier die Leitung übernehmen durften, Ihr Vorgänger war Jürgen Kocker, davor waren Sie Chefin des Instituts für Arbeitsmarktforschung in Nürnberg und Sie waren auch die erste Frau, die bei der renommierten Deutschen Gesellschaft für Soziologie den Vorsitz hatte. So viele erste Male, den Chefsessel. Was war das für Sie für ein Gefühl?
Nun, zunächst mal war es für mich persönlich kein besonderes Gefühl. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich nach dem Studium lange Zeit in den USA war und es da um die Repräsentanz von Frauen in der Wissenschaft doch anders gestellt ist. Von da hatte ich sehr viele Idole von Frauen, die diese Führung selbstverständlich ausübten. Ich hatte ja auch in anderen Positionen, war ich das erste Mal, ich war glaube ich das erste Mal an der LMU eine Professorin mit einem Kind, also einem Säugling. Und als ich dann ganz stolz mit diesem Säugling reinkam, weil ich dachte, ich erspare meinen Studierenden ein Semester, welches sie zu wiederholen haben, das fanden die jetzt nicht besonders cool. Also 1994 war das. Also es gab erste Male, wo ich ganz schön diesen deutschen Stereotypisierungen da zum Opfer gefallen bin. Und es gab erste Male, wo ich enorme Rückendeckung hatte. Am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung war das natürlich durch Herrn Weise oder zuvor auch von Herrn Gerster, deren Unterstützung ich auch brauchte. Als ich hier anfing, hatte ich den unglaublichen Luxus, mit Lord Dahrendorf jemanden zu haben, der mir half. Also insofern fühlt man sich als Frau, wenn man das erste Mal in so einer Führungsposition ist, entgegen landläufigen Urteilen so alleine nicht. Und auch die Mitarbeiter sind ja nicht welche, die einen dann rausekeln.
Haben Sie trotzdem einen Erwartungsdruck gespürt, den Sie hoch oder unangenehm empfanden?
Nein, das kann ich gar nicht sagen. Also ich wusste im Vorfeld, was ich am IAB wollte. Ich wollte von München weg. Das war mir zu, wie soll ich denn sagen, cozy ist immer mein Lieblingswort. Ich meine, wenn man da in Schwabing ist und also irgendwie abgeschirmt, kam ich mir vor von der tatsächlichen Welt der Gesellschaft, der diversen Gesellschaft, auch der Herausforderungen der Gesellschaft. Man hat es Betrieb mit Ulrich Beck neben mir, alles war wunderbar, die Studierenden waren toll. Irgendwie dachte ich, meine Liebe. Also
man kann sich aber auch schön einrichten da. Ne?
Es wird Zeit, dass du nicht selbst so präsig wirst und du musst jetzt irgendwie den schlimmsten Job, den man sich vorstellen kann, da ergreifen. Und da kam ich drauf, dass es so diese, es war ja damals noch eine richtige Behörde, als ich
in
angefangen habe.
Das Institut für Arbeits- und
das hat ja nicht, nein, auch die ganze Bundesagentur, die ja früher auch dann noch Bundesanstalt hieß. Also das stellte ich mir so richtig, also so in den Abgründen vor. Und
hat sie gereizt?
Dann, ja, ich dachte, das brauchst du jetzt mal. Also es war immer auf Zeit gedacht, weil ich ja beurlaubt war von München, aber dass man mal 3 Jahre wirklich wieder mit den Leuten arbeitet, die langzeitarbeitslos sind, dass man wirklich mal was wieder stärker mit dem Transfer der sozialwissenschaftlichen Forschung zu tun hat, sich die Hände schmutzig macht, Verantwortung übernimmt, nicht nur für Studierende oder irgendwelche Bücher, sondern tatsächlich auch dann noch viel stärker für Menschen. Und da hatte ich mich drauf vorbereitet. Ich wusste, dass es schwierig werden würde. Es war weniger schwierig, ehrlicherweise, als ich dachte. Hier war es vielleicht ein bisschen schwieriger, als ich dachte, weil es sehr eingefahrene Strukturen sind, da nochmal einen ganz anderen Anspruch an Wissenschaftlichkeit hatte. Aber es war nie so, dass ich dachte, oje, meine.
Trotzdem, es war schon immer ein großer Schritt, auf diesen Chefsesseln zu landen. Was glauben Sie, was hat Sie in diese Position gebracht? Fleiß, Leistung, Frechheit, Netzwerke?
Ich glaube am wenigsten wahrscheinlich Netzwerke, weil ich in Deutschland so viele Netzwerke gar nicht hatte. Ich kam nach München ohne eine Habilitation, was damals 1992 fast ausgeschlossen war. Da war es wahrscheinlich der Hintergrund einer sehr guten Ausbildung, die ich in Harvard genießen durfte.
Ah ja, Sie haben den Doktortitel aus Harvard mitgebracht.
Das hat enorm viel geholfen. Das war irgendwie so ein Stempel, der mir gar nicht klar war am Anfang und weswegen ich auch ganz bestimmt nicht in die USA gegangen bin. Und dann war es immer auch Glück. Also man hatte die Meinung von mir, dass ich so eine Stelle kann. Aufgrund dessen, dass ich in Gremien immer viel rede, also ich rede nicht viel, aber ich rede zum Punkt, glaube ich, dafür bin ich, glaube ich, bekannt. Also, dass ich so etwas wie Führungseigenschaften schon habe, das ist auch kein Wunder. Ich komme aus einem entsprechenden Elternhaus, wo ich die auch haben musste.
Und Sie habe waren das die Älteste von drei Geschwistern?
Ja, ich war nicht nur die Älteste, sondern mein Vater, Architekt, hat mich schon früh rangenommen mit verantwortungsvollen Aufgaben. Er ist früh gestorben, dadurch hat meine Mutter mich dann in die Rolle gebracht, der Zweitmutter für meine Geschwister, also zumindest für meinen Bruder, der 10 Jahre jünger war. Also ich hatte sehr früh doch Verantwortung und das hat sich ja in meinem Charakter dargestellt und auch in einer gewissen Art von Selbstverständlichkeit, mit der ich mit dieser Verantwortung umgehe. Was aber nicht heißt, dass es kein Glück ist, weil natürlich ist es auch ein Glück, das zu Hause beigebracht zu bekommen. Und das Glück haben ja nicht alle. Das ist das Glück, in die richtige Familie geboren zu werden. Und auch in dem Übergang zu München war es in einer gewissen Weise ein Glück, weil man neben einem eher qualitativ orientierten Großlicht, Ulrich Beck, dann so eine quantitativ orientierte brauchte, um eine breite Ausbildung der Studierenden zu ermöglichen. Also es war zweifelsohne Leistung, es war zweifelsohne so etwas, dass man mir zutraut, dass ich auch Verantwortung übernehmen kann. Und Glück war es auch.
Frau Almendinger, wir haben ein kleines Kapitel schon jetzt abgehakt, Frauen in Führungspositionen an Ihrem Beispiel. Wir kommen nachher nochmal auf das Thema Frauen und Arbeitsmarkt, denn das ist ein Thema, mit dem Sie sich häufig und gründlich beschäftigen und auch beschäftigt haben. Jetzt möchte ich gerne auf Ihre neueste Untersuchung kommen. Sie liegt als Buch vor. Der Titel ist »Das Land, in dem wir leben wollen. Wie die Deutschen sich ihre Zukunft vorstellen«. Und dabei ist Erstaunliches herausgekommen, zum Beispiel, dass Ostdeutsche gelassener in die Zukunft blicken als Westdeutsche oder dass vielen Deutschen die Arbeit so wichtig ist, dass sie auch arbeiten würden, wenn sie das Geld nicht bräuchten. Es wurden für diese Untersuchung über 3000 Personen befragt, immer mit dem roten Faden. Wie stellen sich die Deutschen ihre Zukunft vor? Was wollen sie bewahrt wissen? Was soll sich in Zukunft für die kommenden Generationen ändern? Wenn Sie die Ergebnisse anschauen, gab es da was, was Sie sehr überrascht hat?
Ja, also gerade mitten in diesen Diskussionen um ein bedingungsloses Grundeinkommen steckend, hat mich schon überrascht, dass die Leute ihre Erwerbsarbeit als einen zentralen Marktplatz ansehen, um mit fremden Menschen ins Gespräch zu kommen, auf der einen Seite, um sich entwickeln zu können, um auch ein Leben außerhalb des eigenen Hauses zu haben. Das wurde der sehr, sehr deutlich formuliert. Das hat mich davon abgebracht, erstens, dass es eine gute Idee ist, die ganze Erwerbsarbeit immer mehr in die eigenen vier Wände zu kippen, weil da auch dieser Stress der selbstverantwortlichen Trennung zwischen Familie und Erwerbstätigkeit innerhalb der einzelnen vier Wände da loszuwerden und davon auch entlastet zu werden. Und zum anderen hat mich das dann doch zunehmend dazu gebracht, dass wir so etwas brauchen wie ein Recht auf Erwerbsarbeit und dass wir nicht durch so ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie es in einigen Modellen, nicht in allen vorkommt, dass man Menschen aus der Arbeit rauskauft. Dass das nicht das ist, was die Leute brauchen, zumindest so lange, wie wir nicht andere Treffpunkte entwickelt haben, also andere Foren, wo Menschen zusammenkommen, weil wir ja schließlich in einer Gesellschaft leben, die sich immer weniger sieht. Die Dinge kommen per Internet hier an, die bestelle ich und dann bringt es ein Postbote oder eine Drohne. Wir haben keinen Zivildienst mehr. Oder was war für mich der Konfirmationsunterricht wichtig? Also solange wir da kein Substitut haben, hänge ich doch noch an der Idee, dass wir so etwas wie ein Recht auf Arbeit haben, selbst wenn wir...
Und auf Kollegen und sozialen Austausch.
Was damit einhergeht, ja. Also das war mir schon ein ganz, ganz dickes Ausrufezeichen.
Mich hat sehr überrascht, in Zeiten, in denen sich doch die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr öffnet, das zeigen ja immer auch wieder die Armutsberichte der Caritas oder andere Untersuchungen, dass die Menschen, so sagen Sie es in Ihrem Buch, doch an dem Besitz festhalten und nicht sagen und jammern, ach ja, ich habe zu wenig Geld oder ich fürchte, dass ich immer weniger Geld haben werde. Vermögen soll bewahrt bleiben.
Nun, das muss ich ein bisschen qualifizieren. Also die Menschen, die wir befragt haben, sagen sehr deutlich und üben eine extrem große Kritik daran, dass das, was eigentlich akzeptiert ist, es ist überhaupt gar keine Frage, dass das akzeptiert ist, dass Menschen unterschiedlich viel verdienen. Das wird von niemandem in Frage gestellt. Die Logik dieses unterschiedlich viel Verdienens ergibt sich aus einer Leistungsgerechtigkeit. Und Wer mehr leistet, soll mehr verdienen. Das hört man in jeder politischen Rede, aber das hört man auch bei meinen vielen Befragten. Und jetzt sagen die, uns war so richtig dicke, und wenn man dann selbst so Interviews führt, ist das dann besonders eindrucksvoll. Wie kann denn ein Manager 300 Mal so viel leisten wie ich? Oder wie kann eine Person 300 Mal weniger leisten wie ich? Also Leistung hat irgendwie ein natürliches unten und oben. Mindesteinkommen haben wir schon, aber wir müssen aufpassen, dass wir diese Schere nach oben nicht immer größer und größer und größer machen. Also wollen wir, und das sind immerhin über 60% gewesen, so etwas wie ein Maxilohn haben. Und wir wollen das auch sehen. Also dieses Steuersystem ist ja ganz intransparent. Also da sind deutliche Kritiken und sehr konkrete Vorschläge gekommen, wie man diese Einkommensungleichheit bekämpft. Bei dem, was als versteuertes Einkommen gilt, bei den Menschen, wo die sagen, ja wieso, also da habe ich Steuern gezahlt, ich habe mich zurückgenommen, damit meine Kinder es besser haben, das soll dann bitte auch in der Familie bleiben. Da kam also in der Tat so etwas wie, so mache ich das, es ist für mich wichtig, dass mein Geld in der Familie bleibt. Ich möchte das auch meinen Kindern weitergeben, dass sie was vererben. Und interessanterweise, so wird das auch später sein. Also daran wird sich nichts ändern, genauso wie Sie das sagen.
Welches Kapitel in Ihrer Studie würden Sie Politikern unbedingt als Pflichtlektüre empfehlen?
Auf alle Fälle das Kapitel, in dem geschildert wird, dass Personen, die selbst eine sehr, sehr niedrige Bildung haben, die selbst in sehr, sehr schlechten sozialen Verhältnissen wohnen, daran glauben, dass die Welt eine bessere sein können und auch Wege aufzeigen, wie eine Welt besser und gerechter sein könnte. Dass sie die Hoffnung nicht verloren haben, dass ihre Kinder über Bildung und andere Bildungschancen, die sehr, sehr früh einsetzen, eine Zukunft haben, die der Zukunft von anderen Kindern, die in vollkommen anderen Stadtteilen wohnen, ebenbürtig ist. Das hat man in anderen Ländern nicht mehr. Also die Kinder in den Banlieues von Frankreich, die werden in Hoffnungslosigkeit reingezogen. Da würden Eltern so etwas nicht mehr formulieren. Und wir müssen wirklich alles tun, diesen Optimismus, den diese Eltern noch haben, tatsächlich zu nutzen und endlich nicht nur zu reden, sondern auch in diesem Bereich was zu tun.
Da sind wir fast schon beim nächsten Thema, Bildung. Aber davor möchte ich gerne noch fragen, Sie erzählen sehr lebendig über Ihre Arbeit. Auch das Buch ist sehr, also gut lesbar geschrieben. Natürlich gibt es Statistiken.
Ich habe gelitten, das Methodische, ja, sehr. Ja.
Ist das ein Naturtalent, Ergebnisse griffig und verständlich darzustellen, oder mussten Sie das trainieren?
Nein, ich musste es nicht trainieren. Ich habe schon als Schülerin bei Preisausschreiben des Bundespräsidenten teilgenommen, habe auch über den Kotzebue geschrieben und auch einen Preis gewonnen. Also ich schreibe gerne. Ich musste es mir, sagen wir mal, gestatten, weil ja die Wissenschaft sehr stark davon geprägt ist, in, ja, rezensierten Artikelformen, die alle eine bestimmte Länge haben, die alle sehr wissenschaftlich geschrieben sind, in internationalen Zeitschriften erscheinen. Das ist sozusagen das, was Credit Points gibt in der Wissenschaft. Und wenn man sich selbst daran misst, kann man keine Bücher wie diese mehr schreiben, weil dann schreibt man in anderen Formaten und man schreibt für ein anderes Publikum. Aber wenn man die Sozialwissenschaften, und ich verstehe die Sozialwissenschaften so, auch begreift, um die Gesellschaft besser zu verstehen und die Herausforderungen, die sich der Gesellschaft heute stellen, die ja dramatischer Natur sind und wo man sieht, dass sie sich verschärfen, wenn sie an diese ganzen AfD-Wählerinnen und Wähler, an die vielen Leute, die sich einfach abgehängt
die
und
Reichsbürger, unnütz
und die Reichsbürger denken. Wenn wir über die Gefahren nachdenken, und ich bin keine Person, die die Digitalisierung verurteilt, die Gefahren, die damit schon verbunden sind, eine Vereinsamung, das sind doch die Sozialwissenschaften gefragt. Und da müssen sie neben diesen, ja, in wissenschaftlichen Zeitschriften doch auch das breite Publikum erreichen, aber immer so, dass es auch faktenbasiert ist. Und von daher sind in diesem Buch keine Spinnereien, alles bezieht sich auf Ergebnisse dieser 3100 Befragten, und ich habe mir Mühe wirklich gegeben, diese großen Statistiken, die dahinter sind, so aufzuschreiben, dass man sie versteht.
Frau Almendinger, Sie haben es gerade schon formuliert, fast, glaube ich, Ihr Selbstverständnis als Sozialwissenschaftlerin. Was liegt Ihnen noch am Herzen? Also kann ich weitergehen und sagen, Sie wollen nicht nur zeigen, wie es ist, die Wirklichkeit, sondern auch verändern?
Ja, und ich will auch, dass wir ein bisschen, also wir haben ja viele Gesprächsreihen hier, sind wir, wir sind in Mitte der Nationalgalerie, rund um uns sind Museen,
von denen das Wissenschaftszentrum,
wir,
ne?
Und wir wissen, dass in diese Museen und in die Philharmonie und so etwas nur bestimmte Leute gehen, wie anmaßend doch von uns zu denken, dass die Betroffenen, wenn wir über Integration, Migration, wenn wir über Armut sprechen, den Weg hierher finden, wenn wir Gesprächsreihen anbieten. Also haben wir gesagt, nein, also wir bringen jetzt auch mal die Wissenschaft in die Kieze von Berlin, von denen wir immerhin unsere Wissensformen haben. Ja, die haben uns Antwort gegeben auf unsere Befragungen.
Da saßen die Befragten, die Interviewten.
Und dann haben wir da eine Villa in Neukölln gemietet und haben da auch Dolmetscher genommen. Und das war knallvoll. Und diese Leute, die waren quietschlebendig. Ich konnte nicht alles, also man musste schon dann Übersetzungen haben. Das waren meine Highlights und wir führen das fort. Ich denke, wir müssen uns als Sozialwissenschaftlerinnen, als Sozialwissenschaftler auch viel mehr die Mühe machen, die Wissenschaft zu den Menschen zu bringen, auch zu mittlerweile nicht mehr lesenden Menschen oder Menschen, die wenig Radio hören, die ihre sozialen Medien bedienen und dass die ein Interesse haben, das finde ich super, wenn man sich bemüht.
Wir kommen jetzt zu dem großen Thema Bildung. Ich schaue die ganze Zeit schon auf eine Wand. Wir sitzen hier in Ihrem Chefbüro im Wissenschaftszentrum hier in Berlin. Es ist ein sehr großer Raum. Das Gebäude ist ja aus dem 19. Jahrhundert. Das alte Reichsversicherungsamt oder Anstalt. Und es ist hier hohe Decken, Stuck. Dann ist auf dieser Wand ein riesengroßes Plakat, Buntstifte und dann in der Mitte die Schrift Nationale Bildungsstrategie. Sie haben mir vorhin erzählt, das ist von einer großen Tagung, da haben Sie eine Rede gehalten und Sie haben das sich erbeten, um hier Ihre Wand zu schmücken. Dann haben wir hier eine ganz wunderbar freundliche, helle Couchgarnitur. Und dann, Schreibtisch, Konferenztisch, an dem sitzen wir nun. Bildung, Ihr Leib- und Magenthema. Vor 5 Jahren haben Sie das aufrüttelnde Buch geschrieben, Schulaufgaben, wie wir das Bildungssystem verändern müssen, um unseren Kindern gerecht zu werden. Und in diesem Buch lernen wir 4 Kinder kennen. Eins davon ist Ihr echtes Patenkind, richtig?
Ich würde ja mal damit beginnen, dass eins davon mein echter Sohn ist.
Und in diesem Buch gibt's auch noch Jenny. Ein Kind, das in einem Kindergarten mit den anderen Kindern ist. Und dann entwickeln sich diese Bildungs- und später auch Lebensbiografien ganz auseinander, ganz unterschiedlich. Wir können jetzt nicht alle Biografien verfolgen. Nur einmal ein Kind aus der Mittelschicht, das auch mal so einen Hänger hat und dann doch noch das Gymnasium schafft. Und das andere Kind, Jenny, im Kindergarten zeigt sie sich als ganz kluges, intelligentes Kind. Und was wird dann aus ihr? Und was hat unser Bildungssystem damit zu tun?
In der Tat ist Bildung das Thema, welches mich und welches ich dann gefunden habe, weil es so schön zeigt, was eigentlich schiefläuft in unserem Land, weil wir zu viele Möglichkeiten quasi mit einem Würfel verteilen. Und mit dem Würfel meine ich, in welche Familien diese Kinder geboren werden. Und ich habe das selbst ja über 20 Jahre erforscht, aber was weiß ich, wie viele Artikel dazu geschrieben, Sozialberichte verfasst, Peer-Reviewed-Journals und alles Mögliche. Und habe ja dann mit 38 dann das Kind bekommen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon längst meine Professur. Es ist eine Sache, Fragebögen auszuwerten und Statistiken auszuwerten und eine andere, das persönlich zu erfahren. Und als Mutter eines Sohnes mit einem wunderbaren Patensohn, der Sohn meiner besten Freundin, und dann ein Mädchen in einem Integrationskindergarten, leichte Probleme, und einem türkischen Jungen, Erkan, das sind ja alles reale Gestalten. Ich habe mir tatsächlich vor 5 Jahren mal erlaubt, ein hochgradig biografisches Buch zu schreiben. Das ist mir alles andere als leicht gefallen. Erstens, weil natürlich damit große Einblicke in meine Familie verbunden sind. Und zweitens, weil ich persönlich zu Maßnahmen gegriffen habe, was meinen Sohn betrifft, die ich eigentlich aus einer akademischen Sicht nicht gerade unterstützen kann. Und das erzähle ich gleich. Ich gehe aber zunächst mal auf Ihre Frage ein. Was ich als eine gute Wochenendmutter, als die würde ich mich bezeichnen. Ich hatte ja meinen Lehrstuhl in München, die Kinder sind in Bremen aufgewachsen. Ich hatte die Möglichkeit, die Lehre in München so zu stauchen und auch in München mehr oder weniger Tag und Nacht zu arbeiten, dass ich dann donnerstags in Bremen war. Da war dann mein Sohn, mein Partner, hat da gelebt, die anderen Kinder haben da gelebt und ich wurde ein bisschen zu der Lieblingsmutter. Warum? Weil ich diese rigide Trennung hatte von voll durchpowern. Aber wenn ich dann zu Hause war, dann war ich also irgendwie diese Amüsiermutter, die die Kinder rausnahm, viel spielte. Ich fand das ganz super.
Eis essen gehen.
Und da lernt man ja Kinder kennen. Und also Jenny und Erkan, die waren definitiv schneller in Memory-Spielen und in anderen Sachen als mein Sohn. Also ich war damals vollständig davon überzeugt, dass dieser Sohn von uns ein bisschen langsam lernend ist. Und sah dann, auf welchem natürlichen und unsteuerbarem Weg dann von diesem Kindergarten erstmal eine Trennung in unterschiedliche Grundschulen erfolgte. Also der integrative Kindergarten war natürlich stadtteilübergreifend, weil es wenige gab. Aber in der Grundschule galt dann dieses Ortsprinzip und wir wohnten in einer besseren Gegend als die zwei anderen. Also waren diese Kinder getrennt und ich konnte mein Bestes geben, dass sie trotzdem noch irgendwo zusammen sich trafen. Das war dann aber auch vorbei bei der Einschulung in weiterführende Schulen, wo bei meinem Sohn eigentlich überhaupt nie ein Fragezeichen gesetzt wurde, dass er in eine weiterbildende Schule geht, also in ein Gymnasium, bei meinem Patensohn im Übrigen auch nicht, bei den zwei anderen. Aber schon, die haben sich anders ausgedrückt, das stimmt, aber ich beharre bis heute darauf, dass deren Grundkompetenzen eher stärkere waren als jene bei meinem Sohn, wo man dann sagt, ja, das wird schon. Also bei zwei Akademikereltern, ich werde das nie vergessen, wie ich dann sagte, naja, was machen wir, soll eine Stufe wiederholen, also eine Klasse länger, also nach dem fünften wechseln. Nee, machen sich doch keine Sorgen, das wird schon. Sein Vater ist auch Professor, zwei Akademikerkindern. Das hat mich wirklich umgetrieben und das Kind war nicht gut in der Schule und irgendwann stand dann die Entscheidung, ein Auslandsjahr zu machen, was wir ja auch wissen, dass das sehr stark sozial determiniert ist, das können sich nicht alle leisten. Er blieb dann in dieser britischen Schule hängen und schwuppdiwupp war in einem britischen Internat, welches aus diesem dann mittlerweile Jüngling, der war 15, eine vollkommen andere Person machte, weil er in diesem Internat als sofort so etwas wie soziales Engagement zeigen musste. Das war Teil des dortigen Curriculums. Also er bekam zugewiesen, auf andere Leute zu achten, Verantwortung zu übernehmen, hatte viel stärkere Möglichkeiten, sein eigenes Curriculum zusammenzustellen. Und aus meinem wirklich schwächelnden, langsam lernenden jungen Mann wurde ein Einser-Abiturient, der ohne Probleme mittlerweile bei der Charité Medizin studiert. Das müssen Sie als Mutter, die Bildungsforscherin ist, erstmal verkraften. Und das war die Motivation zu zeigen, welche ganz, ganz vielen Baustellen denn reparierbar sind, aber auch anzugehen sind von vielen, von Eltern, von Lehrern, von Schulen, von Schulbehörden, aber auch von Schulgestaltern, die Curricula zusammensetzen, um so etwas wie gleiche Chancen zu ermöglichen. Also das war wirklich das mutigste Buch bislang.
Es hat sich aber auch aufregend gelesen und ja, es auch war traurig. Auch es macht auch traurig, weil
diese zwei, die haben sich ja mittlerweile auch gar nichts mehr zu sagen. Die sind in anderen Kulturen, die benutzen soziale Medien anders, die haben vollständig andere Freundeskreise. Das ist schon ein Trauerspiel, was auch dann so verlorene Potenziale betrifft. Das zeigt, man kann wirklich diesen Kindern, wenn man möchte, viel, viel ähnlichere Chancen geben.
Um das noch nachzuschieben, aus der kleinen Jenny, die im Kindergarten sehr aufgeweckt war und Sie haben es schon gesagt, sehr gute Anlagen gezeigt hat, sie hat am Ende nicht mal die Hauptschule geschafft, hat viel Schulgeschwänzt und ja, was ist aus ihr geworden am Ende?
Ich weiß nicht, was also ich habe den Kontakt zu ihr verloren, ich habe das lange noch probiert, auch mit Erkan, der arbeitet und versucht jetzt nochmal in eine Fachhochschule zu kommen, das wird schon, aber es ist nicht einfach.
Dieses Bildungsbuch, das haben Sie gewidmet Ihrer Mutter, das ist so ein anrührendes Vorwort, Sie schreiben, Sie habe sich stets über ihre Frauenbücher gefreut, aber immer ein Buch über Bildung wichtiger gefunden. Leider, so schreiben Sie weiter im Vorwort, konnte es ihre Mutter nicht mehr lesen und mit zarten Anmerkungen versehen. Hat Ihre Mutter tatsächlich alle Ihre Bücher gelesen und ein bisschen
daran? Ja, ja, also die zarten Anmerkungen, das war ja nicht, ich weiß, wie sie meine Diplomarbeit gelesen hat und da kann von zart keine Rede sein. Alleine schon, weil sie die Kommata dann mit einem riesig dicken Filzstifter reintat und damit, das ist ja schon wirklich so lange her, da hatte man ja gar keine Computer, wo man das dann verbessert ist, sodass ich also da ein in der Tat etwas ungewöhnliches Exemplar dann abgab über. Das war ja damals noch sozialer Wohnungsbau mit diesen dicken Kommata. Da war nichts von elegant und fein meiner Mama drin. Nein, sie hat in der Tat alle Bücher gelesen und war da auch mega kritisch. Ja, ich vermisse sie nach wie vor sehr.
Frau Almendinger, bevor wir mehr zu Ihrer Biografie hören, möchte ich gerne das Musikstück spielen, das Sie sich ausgesucht haben für heute. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus der Cellosonate Nummer 2 von Johannes Brahms. Das war ein Ausschnitt aus dem dritten Satz der zweiten Sonate für Cello und Klavier von Johannes Brahms. Es spielten Heinrich Schiff am Cello, Gerhard Opitz am Klavier.
Super Auswahl, danke dafür.
Das war ein Wunsch von Jutta Almendinger. Weshalb haben Sie gerade dieses Stück rausgesucht?
Ach, das hat sehr viele biografische. Also erstens ist es ein super Cello-Stück, überhaupt gar keine Frage. Es ist ja auch für Brahms ganz ungewöhnlich, weil es diese Moll-Tonlage mit Dur verbindet, weil es nicht so getragen ist wie das erste Cello-Konzert, sondern auch froh macht. Biografisch deswegen, weil ich ja in der Tat ja doch einen gesundheitlichen Knick, um das jetzt mal so zu sagen, hinter mich gebracht habe. Und das war das, was ich, glaube ich, 1000-mal anhörte während dieser langen Zeit. Ich finde diesen Wechsel, der ja oft auch so unvorbereitet kommt, natürlich mittlerweile nicht mehr für mich, das fand ich während dieser langen Jahre des Nichtwissens, was jetzt eigentlich da los ist und was ich jetzt da für eine komische Krankheit habe. Und dann natürlich in wirklich schweren Tagen, wo es mir verdammt schlecht ging, das fand ich so mutmachend. Also das hat so diese Stimmungslage zwischen Entsetzen und Zuversicht so wunderbar getroffen und seitdem ist das mein absolutes Lieblingsstück.
Sie hatten eine sekundäre Knochentuberkulose.
Das haben Sie jetzt schon ausgedrückt.
Also Sie waren lange krank. Sie waren, glaube ich, ein Jahr im Krankenhaus. Da waren Sie Anfang 30.
Ich war viel länger im Krankenhaus. Ich kam ja nach Amerika und entwickelte, muss ich ja schon so sagen, mehr oder weniger über Nacht Kreuzschmerzen, die ich jetzt erstmal gar nicht so ernst nahm. Warum? Mein Vater war 2 Meter groß. Kam sogar früher mein Führerschein, habe ich ihn dann immer zu einem Chiropraktiker gefahren und dann schrie er entsetzlich auf und dann war alles wieder gut, weil er sich immer ausgerenkt hat. Also bei großen Leuten ist das ja nicht jetzt so selten. Jetzt bin ich ja auch relativ groß und dachte, naja, diese Ärzte in Amerika meinten das auch und zuerst kamen ganz merkwürdige Therapien, die mir bis heute noch nachgehen, weil ich viele Professoren meines auch heutigen Netzwerkes wirklich upside down kennenlernte, weil die dachten, am besten hänge ich mich mit den Füßen auf und entlaste diese Streckung. Und das war ja wirklich sehr seltsam, da in Amerika da an der Decke zu hängen zu Hause und da Leute die Hand zu schütteln. Also kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Und ich meine, ich war im Harvard Medical Center, also ich war ja nicht in Nowhere Land. Liegt natürlich daran, dass Amerika überhaupt gar keine Tradition mit Tuberkulose hatte. Jetzt war ich nach dem Abitur eine Zeit lang in Afrika und man kann das sehr schön nachvollziehen, dass es dann, wenn man sich da infiziert hat, eine Zeit braucht. Und es hat dann halt 10 Jahre gedauert, bis diese sekundäre Tuberkulose, in diesem Fall war es eine Knochentuberkulose, sich da so richtig vollgebohrt hat. Und die Amerikaner, die haben das nicht erkannt. Die haben mich vollgepumpt mit Medikamenten und alles Mögliche, bis meine Mutter, wenn ich dann im Sommer zurückkam, sagte so, mein Kind, jetzt reicht's, mich nach Heidelberg gefahren hat. In Heidelberg haben sie mich angeguckt und sagten, ja, um Gottes Willen, das ist Knochenkrebs im letzten Stadium, sodass ich auf eine entsprechende, also es war wirklich dramatisch, auf eine entsprechende Station kam, dann auch mit Kindern noch komischerweise zusammen und nicht mit Älteren, sodass ich auch noch diese ganzen sterbenden Kinder da um mich rum hatte und dann ein enormes Glück hatte. Also, weil nach 2 Wochen kam dann der ägyptische Oberarzt und sagte, ja, meine lieben Kollegen, das ist überhaupt gar kein Krebs, das ist eine Tuberkulose. Und er hatte diese Erfahrung und er konnte sehr ähnliche Bilder entsprechend interpretieren. Und dann ging es halt schlichtweg darum, ein Jahr lang in Gips zu liegen auf dieser Station, weil die Eltern mich überzeugt haben, dass ich jetzt ja weiter ihren Kindern, mit denen ich ja schon irgendwie mich angefreundet hatte, Beistand zu leisten hatte. Das war nicht einfach. Ich habe das gerne gemacht. Also diese vollständig neue Erfahrung auch mit dem Tod, ich glaube, sie hat mich extrem geprägt. Ich habe viel gelesen, aber ich habe mich auch wirklich viel um diese Kinder gekümmert. Ich bekam dann erst irgendwie eine Krise, als das dann nach langer Zeit neu geröntgt wurde oder diese Untersuchungen, die dann sagten, naja, es ist schon, diese Antituberkulostatika haben schon genutzt, als herzlichen Glückwunsch, super. Also wenn sie jetzt noch ein Jahr liegen, dann gedacht, nee, also dann würde ich von Heidelberg nach Ulm gebracht, weil man ja natürlich sehr ungern an der Wirbelsäule operiert. Und das war dann der geliebte Herr Professor Buri, ein Chirurg, der zu mir dann nur sagte, Mädel, stell dich nicht so an, geh mal auf die Beine. Ich konnte ja gar nicht mehr laufen. Ich meine, wie soll man denn dann noch laufen können? Und das dann operierte, alles ist gut, alles ist bestens. Aber ich habe die Lektion meines Lebens gelernt, demütig zu sein, das kommt da.
Und das Leben sehr schätzen zu lernen?
Ja, und dann auch mal alles gerade zu lassen. Und also ja, man wird demütig, ist, glaube ich, das beste Wort. Und man weiß, was man hat. So. Und man weiß auch, wie schnell es gehen kann. Weil wenn ich mit allem gerechnet hätte, damit ganz bestimmt nicht. Und was Glück bedeutet, weil das hätte ganz genau so auch in eine andere Richtung gehen können.
Frau Almendinger, kurz zu Ihrer Biografie. Geboren wurden Sie 1956 in Mannheim. Sie haben 2 jüngere Geschwister. Ihre Mutter war Psychologin. Ihr Vater Architekt, 3 Kinder, Vater selbstständig. Wie ging es zu Hause zu?
Naja, im Rückblick würde ich sagen, das changiert, je nachdem, welches Muster man da drauflegen möchte. Also damals war das natürlich super, dass meine Mutter irgendwie zu Hause war. Das war auch das, was bei meinem ganzen Freundeskreis der Fall war. Und mein Vater starb sehr, sehr früh, sehr, sehr unerwartet. Meine Mutter ihr Studium wieder aufgenommen hat, mir immer erzählte, was sie da an Erfahrungen sammelt, dann als 40-Jährige wieder ein Studium da aufzunehmen. Das war alles andere als lustig. Also die war wirklich super, meine Mutter. Also ich hatte eine gute Kindheit, ich hatte eine sehr geschützte, sehr privilegierte Kindheit, überhaupt gar keine Frage. Aber so im Nachhinein, glaube ich, wäre es mir für meine Mutter lieber gewesen, wenn sie weiter studiert und den Abschluss gemacht und gearbeitet hätte.
Wir haben über Bildungschancen vorher gesprochen und Sie sagen, es gibt den Begriff Bildungsarmut, den haben Sie auch eingeführt in die Debatte. Das heißt, Kinder, die in eher sozial schwache Familien hineingeboren werden, haben schlechtere Chancen als Kinder aus Akademikerfamilien. Wie war denn Ihr Bildungsweg? Sie sagten mir schon, Vater früh gestorben, dann auch doch vielleicht nicht ganz so einfach.
Nein, aber an so Grundprämissen wurde da überhaupt nicht gerüttelt. Also ich machte damals Leistungssport, ich war da jetzt nicht immer da eine super Schülerin. Also
was haben Sie denn gemacht?
Schwimmen. Ah. 5000 Meter am Tag. Teilweise mehr, ich wollte ja unbedingt auf die Olympiade gehen. Also ich war auch richtig gut, also überhaupt gar keine Frage. Aber selbst da wurde das zu keinem Zeitpunkt hinterfragt, weder bei mir noch bei meinen Geschwistern noch bei meinem eigenen Sohn. Also das.
Und da geht man aufs Gymnasium oder nicht?
Und dann erfüllt sich das auch.
Mhm. Und Sie haben in Mannheim Soziologie und Sozialpsychologie studiert, dann sind Sie in die USA gegangen. Wie haben Sie das bewerkstelligt?
Ich habe da studiert, in der Tat, habe auch sehr, sehr früh angefangen zu arbeiten, damals am Zentrum für Umfragen, Methoden, Analysen, bekam da ein super Job, und was dann von allen der empfohlene Weg war, war zu promovieren. Wollte damals unbedingt so ein formalisiertes Aufnahmeverfahren haben, wo man sich mit einer Vorstellung, was man der Dissertation bearbeitet, bewirbt, und wollte auch noch eine weitere Ausbildung haben, also eine vertiefte. Und das waren so die Hauptgründe, warum ich dann nach Amerika gegangen bin, auch weil dann der Zeitpunkt gegeben war, dass dann mein Bruder auch aus der Schule draus war, dass durch diesen Tod meines Vaters und dieses Studium meiner Mutter alles ein bisschen kompliziert. Also insofern war es dieses Gemengelage so, jetzt bin ich frei von familiären Jugendpflichten, wenn Sie so haben wollen. Ich will nach draußen gehen.
Sie waren erst in Wisconsin, dann waren Sie in Harvard.
Ja, aber ich konnte ja kein richtiges Englisch, und ich habe da einfach einen katastrophalen Fehler gemacht, der mir unangenehm ist zu berichten, weil ich wollte ja immer hauptsächlich städtische Ungleichheiten und wie man architektonisch städtische Ungleichheiten reduziert. Das war ja damals mein Leib- und Markenthema, nicht Bildung, sondern tatsächlich, wie kann Städtebau soziale Unterschiede reduzieren oder auch erhöhen. Meine Diplomarbeit ging ausschließlich über dieses Thema, und keine Ahnung warum. Also mir ist es ist auch nicht mehr nachvollziehbar, es ist nicht entschuldigbar, aber ich verwechselte Rural, also Sociology, was nichts anderes als Farmwirtschaft, mit Urban Sociology, was ich eigentlich studieren wollte. Und wenn man jetzt weiß, wo Madison, Wisconsin liegt, liegt das natürlich im Farmland. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich also irritiert war, als mein Doktorvater mich dort abholte und mir Büro Nummer 1 zeigte. Das war dann in Social Sciences. Und dann mit mir meilenweit fuhr, ich wusste überhaupt nicht, was das sollte, und mir dann mein zweites Büro zeigte in so einem Farmland und sich das dann herausstellte. Also das war alles ziemlich merkwürdig. Und ich habe viel gelernt in Madison. Ich habe dann natürlich auch gewechselt in Statistik. Von diesem ich habe nicht jetzt Farmwirtschaft gelernt. Und habe dann in der Tat nach einem Jahr bin ich dann nach Harvard gegangen.
USA, Sie sagen hin und wieder, das war für Sie wirklich so ein Einschnitt und auch so eine ganz wichtige Erfahrung, die Ihnen vielleicht bis heute sogar nützt, die Einstellung zur Arbeit, die Einstellung als Frau irgendwo sich zu behaupten. Was waren das für wichtige Erfahrungen in Amerika?
Also was ich extrem wichtig empfunden habe, war dieses Zugehörigkeitsgefühl zu so einer Kohorte von Studierenden, die durch Freud und Leid gemeinsam gehen. Das hatte ich während meines Studiums nicht. Natürlich gab es da so Freundesklicken.
Hier in Deutschland.
In Deutschland. Aber da wird man ja als feste Kohorte dann zugelassen. Man macht die ganzen Prüfungen zusammen. Man unterrichtet sich teilweise durch so ein Tutoriensystem gegenseitig. Die Lehrenden waren also bis zum geht nicht mehr vorbereitet. Man hatte sehr viele auch Kleingruppen. Die ganzen Professoren haben ihre eigenen Wohnungen weit offen gehabt. Wir konnten also tatsächlich und wurden auch zu denen nach Hause eingeladen. Alle Frauen bzw. Männer meiner Professorinnen oder Professoren waren auch gestandene erwerbstätige Personen. Also man hatte nicht diese, die ich ja von zu Hause so mitbekommen hatte. Eine arbeitet, die andere kümmert sich um die Familie. Da hatte ich da kein einziges Mal dieses Erlebnis. Also die hatten alle Kinder. Also dieses klares Ausrufezeichen, es geht, Beruf und Familie gemeinsam zu meistern. Diese Profs, weltberühmte, kümmerten sich auch um ihre Kids. Also ich habe schon ein Stück an, man kann sehr viel Negatives sagen. Man muss sagen, ich war in zwei Luxus-Universitäten, in einer hervorragend staatlichen und natürlich in einer hervorragenden privaten Universität. Die Message, die ich mitgenommen habe, war, es geht. Ja, also in diesem privaten Bereich, man kann Beruf und Familie als Paar zusammen meistern und man kann sich beides irgendwie teilen. Und das war für mich auch bei der Erziehung meines Kindes enorm wichtig und hat mir von Anfang an die Sicherheit gegeben, das packe ich auch.
Und was haben Sie als Chefin dann umgesetzt?
Und das packen natürlich auch andere. Also man muss sich darauf vorbereitet und das ist auch nach wie vor hier am WZB so. Ich bin relativ klar in dem, ich kann ein halbes Jahr, ich kann ein Jahr lässig überbrücken in so einer wissenschaftlichen Karriere, aber ich kann nicht sehr viel mehr überbrücken. Dann müssen die wieder publizieren, sonst kommen sie nicht auf eine Professur. Aber man weiß, wie das geht. Und wenn man da Frauen wie auch Männern den Rücken stärkt, ich habe ganz, ganz viele Männer, die sehr, sehr lange hier in Elternzeit sind, ohne dass irgendwas passiert, dann hilft das. Also das ist nicht nur eine Anekdote, dass wenn man in Chefetagen was vorlebt oder da so eine Ermächtigung mit auf den Weg gibt, dass das auch eine Kultur des Hauses verändert.
In Nürnberg waren Sie ja schon Chefin und haben dann dieses Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung geleitet. Haben Sie da sofort signalisiert und irgendwas geändert, um Frauen den Mut zu geben, auch doch hier zu bleiben?
Ich habe ja teilweise meinem Sohn Trinkgeld oder Taschengeld dafür gegeben, dass er mich da besucht.
Sie haben ihn bestochen, damit er kommt?
Ja, was heißt bestochen? Er hat halt da Geld dafür bekommen. Das hat er dann gerne gemacht. Ich weiß nicht, ob er sonst gekriegt hat.
Um zu zeigen, hier ist eine Chefin und die bringt ihr Kind hier mit.
Ja, also es gibt auch eine zweite Rolle. Das fand ich ganz wichtig. Also nicht, dass man mich da so wahrnimmt, naja, die lebt jetzt hier nur für ihren Job. Was man ja dann gemeinhin tut. Natürlich arbeite ich viel, aber es war mir wirklich wichtig, es gibt hier noch andere Personen in meinem Leben und da sind die und so sehen die aus. Und das war auch in München so und dann schreien die Kids halt mal und dann kümmern sich halt mal abwechselnd die Mitarbeiter des Lehrstuhls da drum und das geht aber alles. Ja, das ist eine der großen Dinge, die ich mit aus Amerika genommen habe, die Ernsthaftigkeit des Arbeitens auch, die Ernsthaftigkeit auch des Lehrens, die Ernsthaftigkeit, dass Professoren auch dafür verantwortlich sind, in welchen Jobs die Studierenden dann landen, also dieses Career Placement. Ich habe da sehr, sehr viel mitgenommen. Insofern waren diese Jahre absolut prägend, ja.
Sie haben, glaube ich, auch ein Kinderbetreuungszimmer oder so ein Kinderzimmer eingerichtet in Nürnberg oder hier auch.
Ja, das ist ja mittlerweile jetzt nicht mehr so. Wir haben das, aber damals war es ungewöhnlich und Gott sei Dank ist das heute eher eine Normalität, hoffentlich.
Frau Almdinger, das Kapitel Frauen im Erwerbsleben, ein Thema, zu dem Sie viel geforscht haben, nicht nur Zahlen gesammelt, sondern Sie haben immer wieder gefragt, warum ist das so? Warum verdienen Frauen weniger als Männer? Weshalb sind Führungspositionen immer noch mehrheitlich von Männern besetzt? Und warum ist Altersarmut eher weiblich als männlich? Was würden Sie sagen, kurz und bündig, wo sind die großen Stellschrauben, wo Politiker und auch die Frauen vielleicht drehen müssen?
Ja, ich versuche das kurz und bündig zu machen. Wir wachsen alle hier in Deutschland, zumindest in Westdeutschland, in einem Sozialstaat auf, der darauf aufgebaut ist, dass eine Person erwerbstätig ist und die andere Person erzieht, Kinder pflegt und ernährt die ganze Familie, also indem sie die Nahrung herstellt. Dieser Sozialstaat hat sich in eine paradoxe Situation rein entwickelt, weil er gleichermaßen ein neues Unterhaltsrecht hat, welches besagt, liebe Frauen, ihr seid 3 Jahre nach der Scheidung darauf angewiesen, euch selbst zu versorgen. Das heißt, wir müssen statt dieses Ehegattensplittings und statt dieser Mitversicherung doch uns überlegen, wie bekommen wir eine Trennung hin, die normalerweise historisch so war, die eine Frau arbeitet ganztags zu Hause, der Mann arbeitet ganztags außerhalb des Hauses, zu neuen Lebensformen zu bringen, wo der Mann beides macht und die Frau beides macht. Oder wenn es gleichgeschlechtliche Paare sind, dass beide beides machen. So, das ist das, wohin wir müssen. Das tun wir nicht. Wir haben weiter diese großen Anreizfaktoren drinnen, dass eine Person am besten gar nichts oder deutlich weniger verdient, dann sind die Steuererleichterungen groß. Wir haben diese ganzen Minijobs, die nicht und so weiter und so fort. Also wir haben die Realität auch unserer Gesetzesgebung nicht angepasst dem, was wir sozusagen brauchen, um diese Erwerbstätigkeit hinzubekommen. Und die Vorstellung, der wir jetzt in einer gewissen Weise alle nachkommen sollen, als Frauen wie als Männer, ist, dass wir uns alle diesen traditionellen männlichen Erwerbsleben anpassen. Und das ist die Vollzeiterwerbstätigkeit von Frauen.
Karriere, Stress, Zeit.
Naja, Vollzeiterwerbstätigkeit, 45 Jahre. Ob Karriere oder Stress, das ist überhaupt nicht mein Punkt. Aber es ist eine einseitige Annäherung von Frauen an männliche Karrierewege und die mehr oder weniger dann selbstverständliche Doppelbelastung von Frauen, dass sie diese Karriere oder diese Erwerbstätigkeit mit Kindern vereinbaren, ohne dass man das gleiche Ausrufezeichen setzt, was Männer betrifft. Das finde ich ja irgendwo eine schräge Entwicklung. Das ist der Ausgangspunkt. Und von diesem Ausgangspunkt her vertrete ich eine Position, die sagt, wenn ich die Arbeitszeiten von Männern einfach addiere mit den Arbeitszeiten von Frauen und dann das halbiere, dann bekomme ich so eine 32-Stunden-Woche hin. Eine 32-Stunden-Woche hat zur Folge, dass die Wirtschaft überhaupt nichts an Arbeitsvolumen verliert. Null. Sie hat aber auch zur Folge, dass Männer Frauen entlasten oder gleichgeschlechtliche Ehen entsprechen, die eine Frau die andere Frau oder der eine Mann den anderen Mann entlastet. Sie führt zu sozusagen selbstständigen Renten, Altersrenten. Sie führt zu selbstständigen Sicherungsmöglichkeiten, falls da mal etwas kracht. Da möchte ich hin und nicht zu solchen Notlösungen wie Social Freezing und dann Geburten, die dann bis im 50. Lebensjahr nach hinten gezogen sind.
Also die Eier der Frau einfrieren, um dann spät ein Kind zu bekommen.
Ja, ich meine, das ist die zweitbeste Lösung. Aber die Grundordnung passt mir nicht und das sind die Strauben anzusetzen. Natürlich Teilzeit, das Recht wieder auf Vollzeit zu gehen, keine Hürden mehr für Männer, die längere Elternzeit nehmen, keine Karriereeinbrüche nur durch Teilzeit, verbesserte Modelle der doppelten Führung, also zweifachen Führungsverantwortung von zwei Personen, die sich das teilen. Es gibt so viele Modelle, die so gut funktionieren, wenn man es nur möchte.
Da spricht das SPD-Mitglied auch ein bisschen.
Ich finde, es ist einfach eine Notwendigkeit für alle Parteien, sich mal durchzudenken, was wir hier produziert haben über die 50 Jahre und dass es ein Geschlecht ganz anders trifft als ein anderes und dass wir uns gar keine Gesellschaft vorstellen wollen, wo alle Vollzeit erwerbstätig sind, wo sie keine Interessen mehr nachgehen können, wo sie sich nicht weiterbilden können, wo sie eigentlich dann Kinder in die Welt setzen, um die sie sich gar nicht kümmern können, wo sie Eltern haben, die sie gar nicht pflegen können und das mit einer Akzeleration, die auch in der Tat ungesund ist. Das wird niemand bejahen.
Es gab mal einen Satz, den ich gelesen habe, nochmal zum Thema Frauen haben es schwerer im Erwerbsleben. Der Heiratsmarkt bezahlt besser als der Arbeitsmarkt. Stammt der Satz von Ihnen?
Ja, natürlich stammt er von mir. Und zwar deshalb, wenn Sie die eigene Altersrente von Frauen sich anschauen, so, dann haben Sie so ungefähr 500 Euro. Und dann sehen Sie, wenn Sie sich die Altersrente von Männern anschauen, wenn diese Männer dann sterben, dann würden ja Frauen Witwenrenten beziehen. Und wenn die Witwenrenten, also die abgeleiteten Renten durch ihre Männer, höher sind als die eigene Erwerbstätigkeit der Frau, dann kann man doch sagen, ja bitte Frauen, heiratet doch bitte einen reichen Mann und dann seid ihr im Alter besser abgesichert, solange diese Ehe gut geht. Das wollen wir doch nicht, also allen Ernstes.
Und es ist vor allem nicht zeitgemäß.
Und das habe ich ja nicht erfunden, dieser Satz, es ist ein statistisches Faktum.
Am Ende noch ein kurzer Ausblick auf die Zukunft. Es winkt vielleicht noch mal ein USA-Aufenthalt. Es gibt in Los Angeles die Villa Aurora, eine Villa, da hat der Schriftsteller Thomas Mann gelebt. Und diese Villa, das ist heute eine Stiftung, vergibt Stipendien. Und Sie, Frau Almendinger, wurden ausgewählt. Sie
dürfen ja, das war für mich ein wirklich ganz außerordentlicher Anruf, out of the blue angerufen zu werden. Und ja, also die Bundesregierung hat das Thomas-Mann-Haus gekauft und das wird jetzt zu einem Stipendienprogramm. Und herzlichen Glückwunsch, Sie gehören zu der ersten Generation und können da auch ein Jahr verbringen, also können sich wählen, wann und so. Und dann auch noch mit knalltollen Leuten, also mit Schriftstellern und Schauspielern. Und also das hat mich gefreut, weil ich mich auch nicht drauf beworben habe, weil es ein Anruf war, der vollkommen unerwartet eintrüttelte. Aber noch stärker hat mich, glaube ich, gefreut, dass, als ich das dann am Institut sagte, sofort ein Kollege meinte, ja, also ich übernehme da deinen Job. Du kannst die E-Mails beantwortest, ist gut, aber so, das fand ich, also, dass man sich genuin für mich mitfreute und dass man mir das gönnte und dass alle sagten, das haben sie jetzt auch mal verdient. Das habe ich diesem WZB, also wirklich, das war fast noch besser als der Anruf.
Und schon konkrete Pläne, wann es losgeht?
Wir fahren am 1. August und kommen Ende November wieder.
Und was werden Sie dort machen?
Das Thomas-Mann-Haus liegt ja ein paar Meilen entfernt von der Villa Aurora. Das ist die alte Leon-Feuchtwanger-Villa. Die ist ja auch ein Stipendienprogramm mit sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern, mit auch Geisteswissenschaftlern. Und ich habe ja auch in dem letzten Buch mal versucht, nur kognitive Stimuli, also Einstellungsfragen beantworten zu lassen, sondern auch Reize, die man empfindet, wenn man über Oberflächen streicht oder wenn man Musik hört oder wenn man riecht, dass ich das mit dieser ganz anderen Zusammensetzung von Wissenschaften, auf die ich da treffen werde, dann doch näher bearbeite. Und ansonsten werde ich jetzt an der zweiten Erhebung arbeiten. Wir werden ja dieselben Personen, die wir 2015 interviewt haben, jetzt nochmal interviewen. Und da geht es dann hauptsächlich um die Fragen, welchen Leuten ist noch die Neugierde erhalten geblieben? Welche Leute wollen überhaupt noch etwas über andere, über ihre Nachbarn wissen? Und ich glaube, das kann ich in so einem Kontext auch ganz gut.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.